Warum wollen sie die Wissenschaft abschaffen? Das ist Gift für Populismus. Sie wollen dafür sorgen, dass sie sagen können, was sie wollen und das dann die momentane Wahrheit ist.
Man kann aber sagen, dass die FPÖ dort ist, wo die AfD gerne wäre. Vom Brandmauer redet schon lange niemand mehr.
Wenn man Grundwerte und Menschenrechte thematisiert und auf ihre Einhaltung beharrt, ist das kein Aktivismus?
Was wir können, und zwar gemeinsam tun können, ist uns Gedanken zu machen. Und zwar darüber, was Demokratie für uns bedeutet, was sie schützenswert macht und auch welche Rolle jeder und jede von uns in diesem Prozess spielt.
Herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Demokratie verteidigen. Das war der Titel eines Podiumsgesprächs, das am 5. September 2025 im Rahmen des 10. FAQ Bregenzer Wald im Angelika-Kaufmann-Saal in Schwarzenberg stattgefunden hat. Es diskutierten Alexandra Föderl-Schmidt, Theresa Bücker und Christian Streich. Moderation Vasilij Golot. Wir wünschen spannende 80 Minuten.
Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich würde Sie einmal bitten und euch nach links, nach rechts zu schauen, vielleicht einmal nach hinten, nach vorne, einfach mal um sich herum schauen, die Gesichter vielleicht auch einprägen. Denn ganz offensichtlich gehören Sie alle zu einer Minderheit. Denn außer Ihnen und euch ist heute in ganz Österreich niemand dem Aufruf des FAQ gefolgt, die Demokratie zu verteidigen. Demokratie verteidigen, das sind zwei große, schwere Worte, die hier im Bregenzer Wald mit diesem wunderschönen Blick fast etwas abstrakt wirken. Ich hoffe sehr aufrichtig, dass das so bleibt, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mein Name ist Vasilij Golot, ich berichte aus der Ukraine für die ARD, aus einer jungen Demokratie, die von einem Staat angegriffen wird, das ein diktatorisches Regime ist. Ich berichte über Mütter, die nachts mit ihren Kindern in Keller rennen müssen, weil Russland mit Drohnen und mit Raketen angreift. Ich berichte dort auch über Väter, die an die Front gegangen sind, um ihre Familien zu verteidigen, damit ihre Familien in Freiheit leben können. Viele dieser Menschen, über die wir berichtet haben, sind heute tot, weil sie ihre Art zu leben mit ihrem Leben verteidigt haben. Frieden, Freiheit und Sicherheit, das ist leider nicht selbstverständlich. Und Demokratie ist auch leider nicht selbstverständlich, auch wenn sie mir, Ihnen, euch vielleicht sehr lange selbstverständlich erschien. Die Frage, der wir heute nachgehen, ist, wie können wir das verteidigen? Neutral bleiben und hoffen, dass die reale Gefahr vorüberzieht? Kriegstüchtig werden, um einen Krieg zu verhindern? Ich kann so viel sagen, auf diese Fragen wird es heute keine Antworten geben. Was wir können, und zwar gemeinsam tun können, ist uns Gedanken zu machen. Und zwar darüber, was Demokratie für uns bedeutet, was sie schützenswert macht und auch welche Rolle jeder und jede von uns in diesem Prozess spielt. Kleiner Spoiler vielleicht, deshalb habe ich das gemeinsam gerade betont. Das gemeinsam bezieht sich nicht auf die Leute, die gleich hier sitzen werden, sondern ihr und sie dürfen gerne aktiv mitdenken und spätestens am Ende wird es auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Aber erst merke ich, sie war die erste Chefredakteurin des Standard, später unter anderem Nahostkorrespondentin. Heute ist sie Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Und dass sich diese kluge und erfahrene Journalistin beim FAQ überhaupt vorstelle, ist ein bisschen frech von mir. Deshalb herzlichen Applaus für Alexandra Föderl-Schmidt. Und Sie war Chefredakteurin von Edition F, einem Online-Magazin für Frauen. Sie denkt viel nach und sie ist eine Vordenkerin im Internet und als Buchautorin. In ihren Texten geht es um die großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit. Es geht um Gleichberechtigung und um Zusammenhalt. Applaus für Theresa Bücker. Und kommen wir nun zum absoluten Newcomer beim FAQ. Er hat Germanistik, Geschichte und Sport auf Lehramt studiert. Und wer sich für Fußball interessiert, wir haben es am Applaus schon gemerkt, das sind einige hier, der kennt ihn als ehemaligen Profi und als Trainerlegende des SC Freiburg. Wenn er spricht, dann gibt's garantiert keine Floskeln, dann gibt's Werte und Normen zum Mitschreiben. Applaus für Christian Streich. Alexandra, als Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung machst du nichts anderes als Nachrichten zu verfolgen, Nachrichten zu bewerten, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, Eilmeldungen im Blick zu behalten. Wie würden Deutschland, Österreich, Europa zum aktuellen Stand beschreiben?
Sehr einfach. Wunderbare Frage, dankeschön. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich den Newsroom heute aus Bizau gesteuert habe. Also die Zeitung haben wir rausgebracht, die Digitalausgabe auch. Und online sind wir ohnehin 24 Stunden präsent. Und ich finde, der Zustand der Welt hat sich in dieser Woche massiv verändert und verschoben. Etwas, was in allen Nachrichten zu sehen war, die auch verstörenden Bilder aus China, dass eben nach Donald Trumps Empfang jetzt dem russischen Machthaber, und ich zögere zu sagen Präsidenten, dem russischen Machthaber Putin, der rote Teppich ausgerollt worden ist und dass tatsächlich China, Xi Jinping, ganz offensichtlich für die gesamte Welt einen Machtanspruch erhoben hat und sich hinter ihm eben, ja, Diktatoren, Autokraten versammelt haben und hier sich ein neues Machtbündnis auch konstituiert und gezeigt hat. Und wir haben den Herrn im Weißen Haus, der mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, weil wenn ich Nachrichtenchefin bin, dann bin ich in dieser Zeit, es sind üblicherweise 2 Wochen, für alles, was an Nachrichten bei uns präsentiert wird, verantwortlich. Und es ist einfach so, seit Donald Trump im Weißen Haus ist, werde ich regelmäßig auch angerufen von unserem Nachtdienst in den USA. Das heißt, wir haben hier eine neue Weltordnung, die sich zementiert. Ein US-Präsident, der völlig erratisch agiert, der Verträge, internationale Abmachungen negiert. Wir haben ein verstörtes Europa. Also auch hier, finde ich, tritt man nicht wirklich geeint auf. Und wir haben jetzt eben China, das sich eben aufschwingt, auch die Weltherrschaft zu vertreten. Und Deutschland und Österreich haben jetzt jeweils neue Regierungen und ein gemeinsames Problem, dass eine rechtspopulistische Partei immer größer wird. In Österreich ein Phänomen, dass man seit Jörg Haiders Wahl 86 den Aufstieg der FPÖ beobachten kann. Ein Phänomen, wo in Österreich man in vielem ein Vorreiter ist. Und viele Diskussionen in Deutschland erinnern mich jetzt sehr an das, was wir in Österreich seit Jahren durchkauen. Wie soll man berichten darüber? Soll man AfD-Politiker in Talkshows einladen? Also die Debatten, die wir in Österreich wirklich auch im Journalismus seit Jahren führen. Und vor allem immer die Frage, wie geht man mit diesen Rechtspopulisten um? Mhm. Und das ist etwas, was im Moment die Regierenden beschäftigt. Und in Deutschland haben wir diese Woche gerade, und damit mache ich einen Schlusspunkt, erlebt, dass im Deutschland-Trend die AfD auf einen neuen Höchstwert von 25% gestiegen ist, nur noch 2 Prozentpunkte hinter CDU, CSU, also ein neuer Höchstwert. Und Migration ist auch in Deutschland ein großes Thema dieser Bundesregierung, und sie versucht mit Rezepten, die man in Österreich auch schon versucht hat anzuwenden, den Aufstieg der AfD jetzt zu stoppen. Bisher ist das nicht gelungen, mit allen Begleiterscheinungen.
Ich danke dir. Wir werden viele dieser Themen, die du gerade angesprochen hast, aufdröseln im Laufe der nächsten Stunde. Der Beginn deiner Antwort hat auch gezeigt, wie sehr die Dinge zusammenhängen. Das, was weit entfernt in China passiert, was weit entfernt in den USA passiert, mit dem, was am Ende für unser Leben, für euer aller Leben konkrete Folgen hat. Christian, du hast bei Pressekonferenzen immer wieder Stellung bezogen zu gesellschaftspolitischen Themen, zu Themen, bei denen sehr deutlich wurde, das bewegt dich, das emotionalisiert dich. Ich habe persönlich im Studium leider keine Punkte dafür bekommen, aber ich habe sehr regelmäßig deine Pressekonferenzen in meinem Politikstudium geschaut, morgens. Und es hat mich sehr geprägt, und mich würde sehr interessieren, wie deine Gefühlslage gerade ist. Also mit welcher Gefühlslage blickst du auf die Entwicklung, vor allem auch in Deutschland, die Alexandra gerade ja geschildert hat?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der eher skeptisch auf Dinge schaut. Also bei mir ist manchmal eher das Glas halb leer als halb voll. Deshalb bin ich jetzt im Bemühen, mich nicht von dieser Nachrichtenflut an negative Ereignisse, die ja, wie du es gerade geschildert hast, jeden Tag passieren, unsere Welt regieren. Also zum Beispiel Trump, aber auch Putin, wo du dich fragst, wo es noch eine Wahrheit gibt. Davon probiere ich mich gerade insofern frei zu machen, das zwar zu hören, aber nur noch eine gewisse Dosis an Informationen versuche aufzunehmen, weil es mich nämlich gewissermaßen paralysiert in meinem Denken und weil der Negativismus in mir extrem groß wird, und versucht zu überlegen oder mit meinen Freunden darüber zu sprechen, wie wir in unserer kleinen Welt, aber es ist auch eine Welt, konstruktiv vorgehen können und denken können und sprechen können und Dinge ansprechen können, damit wir auch Mut fassen. Einfach konstruktiv drangehen, überlegen, was brauchen unsere Kinder, zum Beispiel in der Schule. Was muss in der Schule, in der Bildungspolitik gemacht werden, damit die Kinder so viel Information bekommen und Umgang mit Falschmeldungen, mit Fake News, wie können sie darauf reagieren? Also ich probiere einfach, konstruktive Prozesse anzustoßen. Weil wenn ich das nicht tue, dann muss ich mir die Bettdecke über den Kopf ziehen. Das paralysiert mich vollständig, weil das, was jetzt zu Teilen passiert, ich habe es nicht so erwartet, aber ich habe schon ehrlich gesagt erwartet, dass es meine Kinder, die nicht dieses unglaubliche Glück haben werden, so wie ich, dass ich 60 Jahre alt bin und noch nie einen Krieg erlebt habe oder noch nie so nah an einem Krieg war. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe gewusst, es kommen wieder andere Zeiten, weil ich auch ein bisschen Geschichte studiert, weil die Geschichte zeigt es. Es gibt nicht diesen Zyklus, dass es immer nach oben geht. Und von dem her probiere ich so da dran zu gehen.
Theresa, Alexandra hat gerade die Umfrage genannt, 39% für die AfD in Sachsen-Anhalt, Infratest-DiMAP-Umfrage. Wie bewertest du diese Entwicklung, vielleicht auch über Sachsen-Anhalt hinaus? Weil man kann es sich natürlich jetzt leicht machen und sagen, Ostdeutschland, das ist da irgendwie ein Problem, aber es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Also wenn man jetzt speziell auf die Umfragedaten für für Sachsen oder und Sachsen-Anhalt guckt, dann sind das keine deutlich höheren Werte, als wir da die letzten Jahre immer wieder gesehen haben. Und das auch das ist, was man von den Menschen in Ostdeutschland hört, dass sie diese Entwicklung relativ klar sehen, dass ihnen das Sorgen macht. Und als im vergangenen Jahr in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt wurde, es kann auch schon wieder 2 Jahre weg sein, gab es so einen Peak in der Berichterstattung, dass schon relativ viel über Landtagswahlen berichtet wurde und für einen kurzen Moment dann so. Aber es gab dann auch wieder Sondersendungen, die Sendungen über die Wahlen im Osten gemacht haben. Wir haben aber nie Sendungen über die Wahlen im Westen. Also die ostdeutschen Bundesländer werden ja auch immer in einen Topf geworfen. Und aber als diese Landtagswahlen vorbei waren, war auch die Berichterstattung darüber, was in diesen ostdeutschen Bundesländern passiert, wieder vorbei. Das ist, was ich von sehr vielen Menschen, gerade auch von den demokratisch engagierten Menschen, die da unter hohem Druck und Angriffen stehen, gehört habe, dass sie danach eigentlich von der Berichterstattung oder auch von der Bundespolitik wieder allein gelassen worden sind. Das war dann nur für die Landtagswahlen spannend, wie in einer Art Sensationsberichterstattung und danach nicht mehr. Und das ist jetzt auch die Sorge, die viele Menschen äußern auf die kommenden Landtagswahlen, dass da teilweise drauf geguckt wird, als wäre das ein spannendes Ereignis, so wie ein spannendes Fußballturnier, bei denen man dann außergewöhnliche Zahlen sieht und es vielleicht auch mal brenzlig werden kann. Und es wird ja mehr als brenzlig, die Regierungsbildung wird ja sehr, sehr schwierig werden. Das ist aber in dem, was es bedeutet für die Menschen, die leben in diesem Bundesland und für die Demokratie in Deutschland, in den Bundesländern insgesamt, nicht ernst genug genommen wird. Das sehe ich als großes Problem, dass in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, was auch gerade in Deutschland passiert, immer so eine vermeintlich sachliche Distanz vorhanden ist und oftmals nicht durchgedacht wird, was das ganz konkret für Menschen in ihrem Alltag bedeutet. Das ist beispielsweise in einigen ostdeutschen Bundesländern so, dass Menschen dort wegziehen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen oder auch keine Stelle dort annehmen würden, weil sie sich dort nicht sicher fühlen. Die politische Kultur da eingeschränkt ist. Wo kann ich mich mit den Gruppen, in denen ich mich engagiere, überhaupt treffen? Und auch ja auf in Deutschland insgesamt, dass eine Frage ist für Menschen, die durch die AfD besonders betroffen, sowohl in den Statements von PolitikerInnen als auch in der Berichterstattung, würde ich sagen, wenig vor. Also worüber man beispielsweise wenig hört, sind die Sorgen von Menschen mit Behinderungen oder Familien mit Kindern mit Behinderungen, weil das rechtsautoritäre Programm sich auch dezidiert gegen diese Menschen richtet und eigentlich das Bild einer Gesellschaft verfolgt, in der Menschen mit Behinderungen keinen Platz mehr haben. Also genau das, was unter der Nazi-Ideologie passiert ist. Und also ich würde mir wünschen, dass die Art und Weise, wie wir diese Debatten führen über Rechtsextreme, dass wir uns von dieser kühlen Sachlichkeit frei machen. Und so wichtig wie die strategische Seite ist, es betrifft Menschen schon jetzt ganz konkret und nicht erst dann, wenn diese Parteien noch stärker werden oder wenn es eben Kriege gibt wie in der Ukraine.
Dann können wir vielleicht jetzt den direkten Perspektivwechsel machen, und zwar von Deutschland nach Österreich, wo wir uns gerade ja auch physisch befinden. Du hast es gerade auch gesagt, Alexandra, gewisse Entwicklungen, die in Deutschland passieren, die sind hier schon passiert, vergleichbar zumindest. In Deutschland hört man immer wieder, wenn man Umfragen sieht, wo die AfD steigt, kommt immer wieder der Begriff Brandmauer, Brandmauer, Brandmauer. Hier gibt es die FPÖ. Die FPÖ hat das Land schon mal mitregiert, ist auch in mehreren Bundesländern an der Regierung beteiligt. Siehst du Parallelen? Und wenn ja, welche?
Es gibt viele Parallelen. Es gibt ja auch enge Zusammenarbeit. Und man kann aber sagen, dass die FPÖ dort ist, wo die AfD gerne wäre. Also in Österreich ist die Situation tatsächlich so, von Brandmauer redet schon lange niemand mehr. Im Jahr 2000 wurde bekanntlich ja die erste Koalition mit FPÖ Beteiligung auf Bundesebene Regierungen vertreten ist, in der Steiermark jetzt auch den Ministerpräsidenten stellt. Und bei den nächsten Wahlen, zum Beispiel in Oberösterreich, auch absehbar ist aufgrund der Umfragen, dass auch dort der Landeshauptmann gestellt wird. Also in Deutschland heißt es Ministerpräsident. Das heißt, ein weiteres Bundesland könnte dann blau gefärbt werden. Und etwas, was bei jeder Wahl, auch bei der Bundespräsidentenwahl, die in Österreich ja eine Direktwahl ist, offensichtlich ist, es gibt ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Und die FPÖ hat halt etwas geschafft, viel früher als die AfD jetzt. Sie ist eingedrungen in Wählerschichten zuerst. Und deshalb finde ich, ich habe sehr oft diesen Déjà-vu-Effekt jetzt. Also im Moment ist ein großes Thema, warum die AfD es schafft, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da ist Sonntag in einer Woche Kommunalwahl, da wird massiv erwartet, dass eben in dieser Herzkammer der Sozialdemokratie in Deutschland eben die AfD Erfolge einfährt auf kommunaler Ebene. Und das ist ein Phänomen, das in Österreich eben ja schon vor vielen Jahren passiert ist, dass eben die FPÖ, der SPÖ Wähler abgejagt hat. Die Partei des kleinen Mannes, wie sie Jörg Haider damals genannt hat. Und ja,
das insgesamt heißt, die Parteien in Deutschland machen Fehler, die die Parteien in Österreich schon gemacht haben und hätten möglicherweise aus den Fehlern, die hier gemacht wurden, lernen können.
Es ist eher das nicht wissen, wie man eigentlich damit umgehen soll. Also ich würde nicht sagen Fehler, sondern also diese Unsicherheit, dieses hier kommt eine Partei, haut auf den Tisch und macht klare Ansagen und kommt damit an. Nicht mit konstruktiven Vorschlägen, sondern mit destruktiven. Und vieles von dem, was eben die FPÖ früher gefordert hat, was extrem schien, ist mittlerweile, Politiker früher getätigt haben, wurden eben dann von Sebastian Kurz zum Beispiel übernommen. Und die ÖVP, wie sie heute dasteht, hat eben dieses Soziale, das sie früher, christlich-soziale, das sie auch ausgemacht hat, völlig verloren. Und in Deutschland haben wir halt das Gleiche, dass jetzt Friedrich Merz versucht, mit einem extrem rigiden Migrationskurs, also ich pendle ja sehr viel zwischen Österreich und Deutschland, da stehen tatsächlich die Polizisten und kontrollieren. Und man feiert sich jetzt dafür, dass eben auch die Asylzahlen zurückgegangen sind. Also er versucht sozusagen das, was die ÖVP vor Jahren auch schon probiert hat. Und siehe da, und das versuchen wir morgen, kleine Werbeeinschaltung morgen, das ist der Aufmacher der Süddeutschen Zeitung der Wochenendausgabe, wir versuchen zu analysieren, ob das tatsächlich ankommt. Und die Antwort von Experten ist nein. Also Merz macht eine rigide Politik und trotzdem steigt die AfD. Also du hast die Zahl 39 jetzt genannt, Sachsen-Anhalt, da wird im nächsten September gewählt in diesem ostdeutschen Bundesland und bundesweit 25%. Also das ist ein neuer Höchststand in einer Umfrage für die AfD. Und in Österreich reden wir von Werten jenseits der 30 für die FPÖ.
Und du hast Sebastian Kurz gerade erwähnt, in der aktuellen Zeit bekommt er einen Gastbeitrag, Theresa, du hattest vorhin darüber gesprochen. Was sagt das aus über den Diskurs in Deutschland im Jahr 2025, nur um euch mal zurückzuholen?
Das Interessante aus Parteiensicht finde ich tatsächlich, weil wenn man sich mit der Entwicklung des Rechtspopulismus beschäftigt, dann hören wir von österreichischen KollegInnen und ForscherInnen eben schon lange, schaut eben auf Österreich, das kommt in Deutschland und offenbar werden diese Verbindungen zu wenig gezogen und es ist so ein bisschen wie ein Kind, was selbst ausprobieren muss, wie weh das eigentlich tut, wenn man vom großen Klettergerüst springt, also irgendwie die Offenheit wirklich lernen zu wollen, proaktiv sein zu wollen, ist dann nicht vorhanden. Und was im medialen Bereich passiert, ist stellenweise eben schon auch fragwürdig. Also warum lässt man in einer großen deutschen Wochenzeitung ausgerechnet Sebastian Kurz eine Bilanz der Willkommenskultur, der Flüchtlingspolitik in Deutschland ziehen, was eine deutliche politische Färbung hat. Und wenn man sich jetzt damit beschäftigt, warum ist die AfD eigentlich so erfolgreich, so in, finde ich, muss man schon fragen, an welchen Stellen übernehmen wir eigentlich mediale Verantwortung und wo wird da die eigene Rolle reflektiert, weil diese vermeintlich neutrale berichterstattende Rolle trifft oftmals nicht zu. Man kann wirklich sehen, dass die eigenen Haltungen und auch Spaß an der Polarisierung haben. Es gibt auch genügend Forschung zu unterschiedlichen Themen, die das belegen. Und das finde ich zum einen für den Medienbereich wichtig und auch für den Politikbereich bemerkenswert, dass mit der Forschung zum Rechtsextremismus oder zu Rechtsautoritären und warum werden diese Bewegungen eigentlich erfolgreich, welche Mechaniken funktionieren besonders gut, dass die wenig aufgegriffen werden. Das scheint so, also ich beschäftige mich seit längerem für ein neues Buch damit und habe sehr viel Forschungsliteratur gelesen und mich irritiert das massiv, dass dieses reiche Wissen, das vorhanden ist aus sehr viel Forschung, es gibt auch wahnsinnig tolle Forschung gerade aus Österreich und unter anderem von Birgit Sauer, dass sie so wenig aufgegriffen und angewandt wird, dass da so eine Art Sturheit existiert, mit diesem Wissen nicht arbeiten zu wollen, es aus irgendwelchen Gründen besser wissen zu wollen, wie man ja gerade sieht bei Friedrich Merz mit einer härteren Migrationspolitik, vermeintlich gegen die AfD oder rechtsautoritäre Positionen kopieren, sich denen annähern. Da ist die Forschungslage sehr klar aus sehr vielen Ländern. Das ist immer das Original, also die AfD beispielsweise stärken wird. Das ist ein Rezept für die Konservativen, mit dem sie immer kleiner werden. Und ich bin mir sicher, es gibt in allen Parteien gute politische, auch wissenschaftlich fundierte Beratung, warum an den Spitzen dann immer anders agiert wird. Ich weiß es nicht und es gibt eben auch viel Forschung für den Medienbereich und wo die Anteile sind, die rechtspopulistischen Bewegungen immer größer zu machen. Das ist je nach Redaktion, je nach Medium sehr, sehr unterschiedlich, wie damit verfahren wird, aber man kann eben auch sehr deutlich sagen, dass ein Teil der Berichterstattung die rechtsautoritäre Bewegung stärker macht und eine Perspektive unheimlich fragwürdig und wie dann gleichzeitig mit KollegInnen auch umgegangen wird, die sich für Grundrechte stark machen, die darauf hinweisen, was das für die Pressefreiheit bedeutet, die aufzeigen wollen, welche Angriffe auch auf die Wissenschaftsfreiheit passiert und wie schnell diese KollegInnen dann häufig in eine aktivistische Ecke gestellt werden, wo gesagt wird, du verlässt dir den Bereich des Journalismus, was ich so nicht sagen würde, weil wenn man Grundwerte und Menschenrechte thematisiert und auf ihre Einhaltung beharrt, ist das kein Aktivismus. Das mal so als groben Einblick. Aber ich glaube, wir haben einfach einen reichen Wissensschatz aus der Forschung aus anderen Ländern, an dem man sich besser bedienen sollte und wo ich die Rolle von Medien auch sehr klar sehe. Also wenn wir über Strategien aufklären möchten, wo sollen wir das anders tun als in guten Medien?
Christian, hat dir schon mal jemand gesagt nach einer der Pressekonferenzen, das war jetzt aber aktivistisch von dir?
Also es gab natürlich, ich hatte ja jede Woche Pressekonferenz und die war ja sehr häufig im Lauf der Jahre dann. Und von dem her hatte ich sehr, sehr wenig negative Rückmeldungen, erstaunlicherweise. Wahnsinnig viel Zuspruch und Unterstützung und Leute haben gesagt, super, dass du das, wenn du schon jetzt in der Öffentlichkeit bist, ich wollte ja nicht in der Öffentlichkeit, aber es ist halt so passiert, dann nützt es und sag, was du denkst und sag, was dazu. Und da halt Fußball populär ist in diesem Land und in anderen Ländern auch, haben die Leute das halt vernommen, weil viele dann irgendwie die Pressekonferenz angeschaut haben. Aber ich hatte wenig, ich hatte ein paar Sachen. Ich will jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Das ist normal, dass ich natürlich Anfeindungen hatte und Bedrohungen und so, aber sehr, sehr wenige im Verhältnis, wie oft ich gewissermaßen gesprochen habe und es dann doch relativ viele Leute in der, gerade in Deutschland dann oder in der Schweiz oder in Österreich dann mitgekriegt habe.
Freiburg ist natürlich auch sehr liberal, eine Stadt studentisch geprägt. Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn du im Alltag, also so, man kennt dich ja als sehr emotionale Person, die halt sagt, wenn ihr irgendwas stinkt. Wie gehst du im Alltag damit um, wenn du auf jemanden triffst, bei dem du merkst, das hat mit meinen Werten absolut gar nichts zu tun?
Ich will kurz noch was sagen. Ich war letzte kurz mit dem Fahrrad und oder nicht kurz. Ich bin zu meiner Tochter gefahren nach Aachen. Gar nicht kurz, sondern 5 Tage. Aber stimmt gar nicht. Aber ich war einfach auf dem Campingplatz. Und dann habe ich auf dem Campingplatz 2 Menschen getroffen. Und die 2 Menschen waren dezidiert, ich will jetzt auch gar nicht sagen, woher sie kamen, ist auch egal, sehr rechtsorientiert, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken will. Und was mir dann aufgefallen ist, wir haben uns dann geeinigt, ich habe gesagt, sollen wir noch was trinken? Wir reden offen, geht es, alles okay. Wir haben sozusagen die Regeln festgelegt. Und in dem Moment, wo das passiert ist, habe ich gemerkt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit so Menschen zusammensitze. Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Ein großes Problem ist, dass ich mich immer in meiner Blase bewege, dass in meinem Freundeskreis gibt es keine, soweit ich weiß, aber ich kann fest davon ausgehen, keine AfD-Wähler, keine Rechtsradikalen. Ich bin in einer Blase. Und da bin ich das erste Mal rausgekommen und habe mit den Leuten geredet, mit den 2 Leuten. Was interessant war, war, dass die waren so alt wie ich, um die 60, gut situiert. Ich hatte ihr Auto gesehen, ihr Campingbus. Nein, es geht um sowas. Es geht darum, wie stehen die da, finanziell und die hatte immer nur vor Angst geredet. Das waren dezidiert Leute von rechts. Die Frau noch viel extremer als der Mann. Hatte vielleicht was damit zu tun, dass sie mich nicht kannt hat. Er hat mich kannt. Vielleicht hat er sich deshalb zurückgehalten. Kann man nicht, weiß man nicht. Ich habe 2 Stunden mit ihnen geredet. Das Gespräch war okay. Aber total interessant war, die haben immer von Angst gesprochen. Sie haben Angst vor der Afghanen, dass sie irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt was in die Luft sprengen. Sie haben Angst vor denen, sie haben Angst. Und irgendwann habe ich dann, wir haben ja diskutiert, es war okay auch, habe ich gesagt, sie haben keine Angst vor dem Höcke, von einem Faschist. Nein, von dem haben wir keine Angst, das ist alles nur Protest. Das, was wir wählen, wäre Protest. Und aber was ich total interessant war, und ich habe keinen richtigen Einblick, weil ich mich da in den Kreisen nicht bewege, dass die immer vor Angst gesprochen haben. Und das habe ich ihnen geglaubt, also insofern geglaubt, dass sie einfach gesagt haben, wir haben Angst vor dem und dem. Und dann haben wir diskutiert und was mir halt dann einfach aufgefallen war, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Und das ist jetzt ein paar Monate her. Bis jetzt habe ich es jetzt immer noch nicht wieder gemacht. Also ich bin nicht an die Orte gegangen und habe mich da damit auseinandergesetzt mit solchen Leuten. Und ich glaube, das ist eine Problematik. Und was ich auch noch sagen will, was auch eine große Problematik ist, glaube ich, ist die Tatsache, dass die Politiker aus der Mitte das Gefühl haben, weil ja die Politiker an der Ränder und Politikerinnen an der Ränder, links, rechts, überwiegend rechts, aber auch links, sehr einfache Vorschläge bringen. Sehr einfache, ja, Klimawandel gibt's nicht, Erfindung von der Wissenschaft stimmt. Und die Leute die ganze Zeit voll sind mit Informationen, die Menschen. Und plötzlich hören sie die ganz einfache Antwort. Und wenn dann Politiker hingehen, wie der Herr Dobrindt, unser Innenminister, der bei der Frau Brosius-Gersdorf, bei der Juraprofessorin, eine hoch anerkannte Frau, innerhalb von 4 Wochen wird die niedergemacht von rechte, gezielte, populistische Posts und Zeitungen und wird diskreditiert, völlig absurdes Zeugs erzählt wird, sie als Linksradikale dargestellt wird und dann ein Dobrindt hingeht und glaubt, und genau an diesem Punkt jetzt müsse genau die Leute, die in der Verantwortung sind und in der Öffentlichkeit sagen, so, jetzt reden wir mal kurz, was hier passiert ist. In einfachen Worten, dass alle verstehen, nichts zu intellektualisiert, nicht zu kompliziert, einfach darstelle und mal aufdröseln, was mit der Frau gemacht wird. Was macht er? Er geht hin und sagt, ich glaube, liebe Frau, es ist nicht mehr haltbar, dass Sie jetzt in den Bundesgericht Richterin werde. Das können wir, finden wir keine Mehrheit mehr. Also er geht genau dahin, er tut genau denen nach dem Mund reden gewissermaßen, weil er glaubt, man muss dieser Radikalisierung kann man nicht aufhalten und dann muss man sich gemein machen ein Stück weit damit. Und ich glaube, das ist das große Problem, also wo wir insgesamt haben, dass die Leute nicht die Haltung haben, zu sagen, nein, jetzt schauen wir mal das genau an, so geht es nicht. Zuckerberg in Amerika, der Wahnsinn, der hätte voll dagegen gehen können. Was macht der? Der hat 2024, ich bin sofort zu Ende, 2024 im Januar war eine große Kampagne von Zuckerberg, wo es darum ging, Diversität, queere, also non-binäre Menschen unterstütze, Vielfalt, ethnische Vielfalt, war ein Riesenprogramm mit Milliarden, mit riesen Ideen. Das war 2024. Dann kommt einer und sagt, es läuft anders, es geht ans Geld und er fällt sofort um. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was wir haben in der Gesellschaft. Dass es keine, dass die Leute nicht zu ihren Werten stehen und dass sie sich nicht klar abgrenzen.
Ich habe mehrere Punkte, die ich davon gerne aufgreifen würde. Lass uns beim Campingplatz, auf dem Campingplatz noch bleiben. Theresa, von dem Moment, dass sich rechte Ideologen Angstnarrative überlegen auf dem Papier, bis zu dem Moment Menschen auf dem Campingplatz erzählen, dass Christian Streich und sind überzeugt davon, obwohl sie einen guten Campingwagen haben und ein gutes Leben haben, objektiv, haben sie diese Ängste. Wie funktioniert das? Weil das sind ja, du hast die Forschung zitiert, das sind ja klare Mechanismen. Aber vielleicht zum Verständnis.
Also bis eine Person tatsächlich an den Punkt kommt und Ängste verspürt, das ist natürlich ein weiter Weg. Ich glaube, da muss man auch immer genau schauen, wie viel davon ist vorgeschoben und was kann das mit der individuellen Persönlichkeit zu tun haben, dass die Angst vor gewissen Szenarien so groß ist. Auf der anderen Seite werden diese Ängste ganz gezielt von rechts bedient, vor allem durch Wiederholungen, durch permanente Wiederholungen und auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es ist ein anderer Bereich, in dem man das sehr gut sehen kann, wo Rechtsautoritäre gezielt reingehen, ist beispielsweise im Bereich Familien und Kinder. Da wird massiv versucht, über vermeintliche Kindesgefährdungen Ängste zu schüren. Das passiert vor allem so abseits der politischen Bühnen. Da haben die rechtsextremen Frauen dann eine größere Rolle. Das wird über Kindergärten und Schulen auch transportiert. Beispielsweise über die vermeintliche Frühsexualisierung. Das ist ein rechtsextremer Kampfbegriff. Und der steht für die Behauptung, dass sexuelle Bildung in Schulen oder auch in Kindergärten, wo Kinder beispielsweise lernen, Körperteile zu benennen, eigene Grenzen wahrzunehmen, zu kommunizieren, also immer kindgerecht für die jeweiligen Altersgruppen, dass das gefährlich sei für Kinder. Und dass quasi dann Bildungspläne, die von Regierungen, die im Amt sind, erstellt werden, dass die gefährlich wären für die Kinder. Und das kann bei Eltern, auch wenn sie vielleicht politisch noch woanders verortet sind, Ängste auslösen, weil oftmals das Wissen ja gar nicht da ist. Was wird da eigentlich gemacht? Und der Reflex, als Elternteil sein Kind erstmal schützen zu wollen, ja auch nachvollziehbar ist. Und da gibt's eben ganz unterschiedliche Themen, bei denen das gemacht wird und wo aber diese Erzählungen auch immer über die rechtsautoritären Gruppen hinaus aufgenommen und verstärkt und also wiedergegeben werden und auch nicht korrigiert werden. Und wo man auch sieht, dass es massiven Einfluss gibt, wo Gruppen sich zusammenschließen. Das ist dann vielleicht ein Teil Rechtsextreme, dann christliche Fundamentalisten, häufig noch radikalisierte katholische Bewegungen. Und es in deutschen Bundesländern beispielsweise auch geschafft wurde, diese Bildungspläne dann von den eigentlichen Plänen her wieder aufzuweichen. Die wurden zurückgenommen bis hin zu Kinder an Schulen oder Kindergärten sollen nicht mehr über sexuelle Diversität aufgeklärt werden. Beispielsweise erfahren sie dann nicht mehr, dass es Kinder gibt, die vielleicht zwei Mütter oder zwei Väter haben. Und das ist schon, also aus meiner Sicht ist das sehr bedenklich, aber da sieht man eben, wie Ängste gezielt ausgelöst werden. Und das ist dann eigentlich wiederum auch, wie Christian Streich schon gesagt hat, eigentlich klare politische Haltungen, Einordnungen geben müsste. Und man im Bereich der sogenannten Frühsexualisierung auch gesehen hat, was die Konservativen in Deutschland dazu wiedergeben, ist 1:1 die AfD-Position. Es wird sich nicht abgegrenzt, es wird sogar noch verstärkt, weil man denkt, man kann damit irgendwie punkten. Und das Gleiche passiert ja bei einer restriktiven Migrationspolitik. Wenn schon diese diffusen Ängste da sind und verstärkt werden, weil über einzelne Messerangriffe sehr viel berichtet wird und dann gleich ein politischer Aktionsplan kommt und eben die Regeln, wir brauchen schärfere Waffengesetze, Geflüchtete müssen weniger Geldleistungen bekommen und so weiter, dann zahlt das ja genau auf diese Ängste ein, weil dann die Regierungen ja eigentlich sagen, eure Ängste sind legitim. Wir finden, man muss Angst haben vor Geflüchteten, deswegen schotten wir uns weiter ab. Also an keiner Stelle wird ja der Versuch unternommen, diese Ängste auch aufzulösen. Das verstehe ich aus Sichtweise eines denkenden Menschen nicht, wie da nicht verstanden wird, dass diese Ängste eben auch durch politische Entscheidungen weiter genährt werden und man sich nicht wundern muss, wenn sie explodieren.
Lassen wir uns zu sehr davon treiben, zu sehr von diesen Narrativen auch nachrichtlich treiben? Müssen wir mehr einordnen? Also wie blickst du da aus Nachrichtenmacherinnen-Sicht drauf?
Ja, und wir kommen manchmal auch nicht mehr hinterher. Also wenn ich mir anschaue, welche Meldungen, Vorschläge, Aussagen Donald Trump fast jede Nacht trifft. Und wir versuchen, also ein amerikanischer Kollege hat mal gesagt, er hat das Gefühl, dass wir so in den Medien im Moment wie eine Katze sind. Da ist jemand mit einem Laserpointer, macht er immer so und wir versuchen da immer was zu haschen. Das heißt, jeden Tag irgendwie ein neues Thema.
Und bei Trump, Katzen funktioniert das ja wirklich
und
gut.
Trump befeuert diese Maschinerie. Also wir kommen nicht hinterher, auch nur den Kontext halbwegs anständig zu liefern. Und da müssen wir Medien uns schon auch, wie es Theresa auch schon hat anklingen lassen, manchmal selbstkritisch fragen, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Müssen wir alles in dieser Form, in dieser Aufgeregtheit transportieren?
Aber das ist ja ein guter Punkt, den du nennst mit dem US-Präsidenten. Der US-Präsident, ein gewählter, mächtiger Politiker, sagt Dinge. Müssen wir über alle diese Dinge berichten, auch wenn wir direkt merken, das ist der größte Unsinn, der gesagt wurde?
Nein, und wir gehen mittlerweile auch schon dazu über, dass man einfach so manche absurden Dinge einfach schon wirklich nicht mehr berichten, weil es nicht mehr notwendig ist, wirklich jede Blödheit, die er in irgendeiner Pressekonferenz von sich gibt, einzuordnen. Also wir haben zum Beispiel diskutiert in der Redaktion, er hat behauptet mehrfach jetzt, er hat 6 Kriege beendet. Also
das 7 glaube ich sogar inzwischen.
7? Okay, ja. Gut. Mein Stand war 6, pardon. Aber wir haben dann darauf verzichtet, weil wir gesagt haben, man muss nicht jede Aussage dann wieder einem superkritischen Faktencheck unterziehen. Es ist uneinklar, dass das nicht stimmt. Und das Problem ist nur, das hast du vorhin angesprochen, die Columbia University, und das fand ich zum Beispiel interessant, dass die ja von allen Universitäten als erste unter Druck kamen. Die haben in einer wissenschaftlichen Analyse festgestellt, dass Trump in der ersten Amtszeit 33.000 Mal die Unwahrheit gesagt hat. Und wahrscheinlich war das der Grund, warum sie da jetzt ins Visier geraten sind. Und das finde ich halt schon, das ist die Blaupause. Also der Trump macht das, wovon die Kickels, die Höckers, die Weidels dieser Welt, die Le Pens träumen. Der räumt eine Institution nach der anderen ab. Also der Supreme Court, den hat er in der ersten Amtszeit schon so umbesetzt, dass einfach viele Dinge, also das Checks and Balances funktioniert nicht mehr. Also da kann er sich einfach auf seine Gefolgsleute verlassen. Die Republikanische Partei tut, was er will. Diese Mechanismen ganz systematisch tatsächlich eine Bastion nach der anderen, die sich vor. Also er hat die Wissenschaften, das war eben die Universitäten. Also alles, was kritisch ist, wird massiv eben angegangen. Dann die Museen und immer jeweils eins rausgegriffen, Columbia, dann bei den Museen Smithsonian, die Amerikanisierung der Museen. Also jede Institution, die Journalisten, also wo er eben nicht mehr die traditionellen Medien jetzt im Weißen Haus zulässt, sondern Blogger, selbsternannte Medienschaffende. Da werden alle Kontrollsysteme systematisch außer Kraft gesetzt.
Aber das ist doch interessant. Wir sehen, was in den USA passiert. Wir diagnostizieren das. Wir sehen übrigens, wenn wir nach Russland schauen, seit 1999, seit Putin an der Macht ist, ähnliche Dinge. Also auch einfach Lügen werden verbreitet, Medien werden kontrolliert, Institutionen werden zerstört, auch wenn sie bei weitem nicht so ausgebaut waren wie in den USA. Und wir sehen ähnliche gruselige Tendenzen in Deutschland. Christian hat den Fall Brosius Gersdorf beschrieben. Da ist eine offensichtliche Kampagne gegen eine renommierte Juristin, die Verfassungsrichterin werden sollte. Und sie wird es dann nicht. Die Konsequenz ist nicht, die Regierung rafft sich zusammen und sagt, wir stehen hinter dieser Person, sondern am Ende hat diese rechte Kampagne Erfolg. Warum, Theresa? Ganz einfache Fragen, die ich hier heute stelle.
Na, warum sie Erfolg hat, da wäre ich bei Christian. Das hat sehr, sehr viel mit Opportunismus und mangelndem Rückgrat zu tun. Man kann das deutlich anders handhaben. Und also auch die Union in Deutschland hat ja durch diese Herangehensweise nichts gewonnen, wenn man es jetzt mit den aktuellen Umfrageergebnissen abgleicht. Deswegen wäre nochmal der Blick zurück zur Lernfähigkeit, was da eigentlich los ist und warum Parteien und PolitikerInnen sich nicht mal auf den Weg machen, was anderes auszuprobieren und ob das nicht vielleicht auch funktionieren könnte. Aber was ich finde, was man ganz gut sieht im Abgleich zu der Art und Weise, wie die USA gerade beobachtet wird und was man da zu Recht gefährlich findet, denn wenn ich das dann wieder für Deutschland betrachte, werden doppelte Standards angelegt. So der Angriff auf die Wissenschaften in den USA wird verstanden und kritisiert. Es passiert in Deutschland aber auch auf ähnliche Weise. Und das beste Beispiel sind da sicherlich die Gender Studies, die schon seit Jahren unter Beschuss stehen, auch sehr stark durch die AfD. Alice Weidel, die AfD-Spitzenkandidatin, hat das in ihrer letzten großen Parteitagsrede vor der Bundestagswahl in diesem Jahr nochmal sehr deutlich gemacht. Da hat sie wörtlich gesagt, sie würden die Gender Studies abschaffen und alle Professoren rausschmeißen. Das ist eine ganz klare Wissenschaftsfeindlichkeit. Und Wissenschaft gehört zu unserem Demokratieverständnis. Das ist im Nachgang, also medial ist es so gut wie gar nicht aufgegriffen und eingeordnet worden. Und wenn man sich dann mal selber befragt oder wenn man im Bekanntenkreis mal fragt, Da haben auch Menschen, die die andere Parteien wählen, so Gender Studies finden sie irgendwie komisch und überflüssig und gehen die nicht so weit und braucht man das nicht wirklich. Also da sind diese Vorurteile schon eingesickert. Und wenn man dann mal zurückfragen würde, weißt du überhaupt, was die Gender Studies machen, wie vielfältig die sind, was da erforscht wird? Hast du dich schon mal mit Wissenschaftsfreiheit beschäftigt? Ich glaube, dann würde man sehr andere Antworten bekommen, aber gerade diese Vorurteile, die über antifeministische Ressentiments noch mal stärker hervorgerufen werden, die sind wahnsinnig breit in der gesamten Bevölkerung verteilt und werden wenig hinterfragt. Und die Gender Studies sind für die Rechtsextremen eigentlich der Testfall. Wenn man das mit den Gender Studies machen kann, kann man das auch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen machen. Eine weitere, die ja auch schon stark unter Beschuss steht, sind die Klimawissenschaften. Und worauf das hinausläuft, ist, dass alle Wissenschaften, die den Rechtsextremen nicht in den Kram passen, abgeschaltet werden sollen. Das bleibt nicht bei einer Disziplin. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich Aufmerksamkeit und auch Solidarisierung aus den anderen Wissenschaften für die Gender Studies. Und ich glaube, da haben wir diesen doppelten Standard, weil alles, was irgendwie mit Feminismus und Gleichberechtigung in Verbindung steht, kann sehr leicht diffamiert werden und erscheint, glaube ich, einem breiten Spektrum von Menschen irgendwie als verzichtbar. Und das finde ich bei uns exemplarisch sehr schön sehen. Da ist nämlich meine These, dass Gleichberechtigung für viele nur ein rhetorischer Wert ist. Also wenn man gefragt wird, gehört Gleichberechtigung für dich zur Demokratie? Dann sagen die meisten ja. Westliche Demokratien berufen sich ja auch gerade in der Abgrenzung auf vermeintlich andere, noch nicht so emanzipierte Kulturen darauf. Wir sind so stolz auf unsere Gleichberechtigung. Männer und Frauen können bei uns gleichberechtigt und frei leben. Auch nicht wahr, das sei mal dahingestellt. Aber immer, wenn man dann Maßnahmen einfordert, um Gleichberechtigung tatsächlich zu realisieren, dann geht das plötzlich zu weit. So, das wird abgewehrt. Bloß nicht mehr Gleichstellungspolitik. Frauen und Männer sind unterschiedlich, wollen ja eigentlich ganz andere Sachen. Und dann, wenn man auch sieht, auch wieder in Deutschland, der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag ist wieder gesunken. Merz hatte eigentlich kaum Frauen, die er in sein Kabinett schicken konnte. So, dann ist Gleichberechtigung plötzlich unattraktiv und zu viel, wenn es an die konkrete Umsetzung geht. Das heißt, die demokratischen Werte, die wir uns gegeben haben, viele von denen nehmen wir überhaupt nicht ernst und kämpfen schon jetzt nicht darum und verteidigen sie schon jetzt nicht. Also ich finde, gerade für diese Diskussion, wie verteidigen wir die Demokratie, was ist sie uns wert, sollten wir uns erstmal darüber verständigen, was verstehen wir eigentlich unter Demokratie, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, viele Leute, also da hört es auf bei freien Wahlen. Und die Werte werden eben selektiv gespielt. Einige sind wichtig, andere nicht.
Bevor wir ins Konstruktive kommen, weil wir sind sehr düster, weil die Welt oder die Realität düster ist. Ich würde gerne die Glaubwürdigkeitsfrage stellen. Wir haben das angesprochen mit den Institutionen, die geschwächt werden, dass konservative Parteien da auch drauf springen, dass die Haltung fehlt, sich klar gemacht haben. Vielleicht um es konkret zu machen, die Bundesregierung oder der Bundeskanzler sagen, wenn Wladimir Putin, der russische Machthaber, in Deutschland aus irgendwelchen Gründen landen sollte, dann würde er verhaftet werden, weil der internationale Strafgerichtshof sagt, Haftbefehl. Bei Netanyahu würde man das aber nicht machen. Und es gibt ganz viele andere Felder, obwohl es auch einen Haftbefehl gibt, so von dem gleichen internationalen Strafgerichtshof. Und ich stelle fest, dass es ganz viele Dinge gibt, bei denen normale Menschen auf Politik schauen und sagen, das ergibt für mich alles gar keinen Sinn mehr, ich vertraue denen nicht. Hat die Politik, haben die gewählten Regierungsvertreterinnen ein Glaubwürdigkeitsproblem, Alexandra?
Die Medien auch, nicht nur die Politik. Und ich glaube, viele reagieren so, wie Christian es geschildert hat, dass sie sagen, boah, ich will eigentlich gar nichts mehr mit dieser Welt da draußen zu tun haben. Ich höre keine Nachrichten mehr, ich lese keine Zeitung, ich schaue keine Online-Medien mehr, weil es ist mir ohnehin alles zu kompliziert und es ist alles negativ. Was natürlich im Prinzip falsch ist, aber wir Medien müssen uns halt auch fragen, ob wir mit unserer Berichterstattung nicht genau zu dieser Stimmung auch beitragen, diese Form von Journalismus, die wir auch vertreten. Und ich würde noch gerne anschließen an das, was Theresa gesagt hat, weil da finde ich, ist Österreich auch wieder ein Stück weiter und dümmer, nämlich die FPÖ hat tatsächlich die Forderung erhoben, dass Wissenschaftler nur noch auf Deutsch publizieren dürfen, was dazu geführt hätte, dass die Sprache halt international in der Wissenschaft ist, Englisch. Und wenn man sie irgendwie vernetzen will in diesem Bereich und an Forschung international teilhaben will, dann muss man auf Englisch kommunizieren. Also das war einer dieser genialen Vorschläge, die die FPÖ in den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP unterbreitet hat. Und eigentlich muss man ja dankbar sein, dass da publik geworden ist, was die FPÖ tatsächlich vorhätte. Und ich habe es mir jetzt in Vorbereitung für diese Diskussion nochmal rausgeholt und habe verglichen mit dem Wahlprogramm der FPÖ. Und natürlich war da auch der Trump jetzt dazwischen. Das heißt, da ist also vieles von dem, was Sie gerne gehabt hätten und in diesem Positionspapier mit der ÖVP schon drinnen stand in dem Wahlprogramm so. Das war viel radikaler, also Aufhebung internationaler Verträge, Ignorieren von Gerichtsurteilen. Also das, was der Trump eigentlich jetzt jeden Tag vorlebt, das heißt, da ist auch was passiert mit der FPÖ zwischen dem Wahlprogramm, das sie formuliert haben, das war dann viel radikaler, was sie im Endeffekt haben wollen. Und niemand kann dann sagen und sie wundern, wenn die FPÖ wieder in Regierungsverantwortung mit Kickl kommt, niemand kann sagen, wir haben es nicht gewusst. Da stand's, schwarz auf weiß. Und ich glaube, das muss sich jeder bewusst sein. Aber was mich eben auch verwundert hat, schon im Wahlprogramm stand, da versuche ich jetzt einen konstruktiven Weg irgendwie zu finden. Es gab wirklich mehrere Seiten über das Thema Remigration. Und da in Deutschland, als das eben von einem Österreicher eingebracht, Martin Sellner, einer der Identitären, da gibt es ja enge Verbindungen zwischen Österreich und Deutschland in dieser Szene. Mittlerweile hat er in mehreren Bundesländern Auftrittsverbote in Deutschland. Als das in Deutschland publik geworden ist, dieses Konzept, gab es Demos. Und es waren 200.000 Leute allein in Berlin auf der Straße. Und ich habe zum Beispiel auch den Aufschrei vermisst in Österreich. Also ich habe das Wahlprogramm der FPÖ gesehen, ein Kapitel, mehrere Seiten dazu. Es gab nicht einmal in den Medien groß eine Diskussion darüber, dass das eine Partei ganz selbstverständlich diesen Begriff nutzt und fordert, dass Menschen, die hier auch ihre Wurzeln haben, zurückgeschoben werden können. Da wird wieder mit Ängsten gespielt. Und ich finde, jeder kann natürlich was dazu beitragen. Und das endet halt nicht nur an der Wahlurne. Das fängt damit an, dass man diskutiert am Campingplatz oder am Stammtisch und auch Stellung bezieht. Also ich komme aus einem kleinen Ort in Oberösterreich. Mein Vater nutzt jede Gelegenheit, und es ist nicht einfach, in einem Ort mit mittlerweile 43% FPÖ-Anteil solche Debatten zu führen. Aber er stellt sich dem. Und ich glaube schon, dass jeder und jede auch etwas beitragen kann. Schwieriger wird es, aber das ist ein eigenes Feld, den Diskurs auch in den sozialen Medien zu führen. Und da passiert eben viel von dem, was in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so feststellbar ist, was jetzt auch im Fall Brosius Gersdorf natürlich eine Rolle gespielt hat, aber das weiß Theresa viel besser, dass da in den sozialen Medien schon sehr bewusst Stimmung gemacht worden ist, tagelang. Und dann hat es sozusagen nur noch eines Anlasses bedurft, einer Behauptung, die dann noch dazu nachher wieder ganz anders dargestellt worden ist. Und die Union hat den willkommenen Anlass gesehen, diese Kandidatin nicht zu wählen und ihre Reputation auch zu zerstören.
Zu den sozialen Medien hat Maria Windhager gestern auch sehr kluge Worte gefunden. Ich glaube, das wird man dann später auch als Podcast noch nachhören können, wer gestern nicht dabei war, dass man dort auch den juristischen Kampf durchaus führen sollte und dass das nicht einfach hinnehmen sollte, dass dort Hass. Die Politik hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, aber auch wir Journalistinnen und Journalisten haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir haben einen großen Vorteil. Christian Streich sitzt hier, er ist weder Politiker noch Journalist, sondern ehemaliger Trainer und hat kein Glaubwürdigkeitsproblem. Christian.
Oh, seit gestern schon, oder? Bratislava hat auch der deutsche Fußball Problem.
Wenn er.
Aber gestern sehr beschäftigt am Abend. Wir haben sogar den Live-Ticker dann nach oben gestellt.
Sagt also die geborene Österreicherin.
Ja,
bevor ich hoffentlich, ich sehe Aurelia gerade nicht, hoffentlich noch für ein paar Fragen öffnen kann, Christian. Du warst als Trainer erfolgreich und jetzt denken sich Leute, die sich mit Fußball nicht auskennen, ja gut, hochbezahlte Millionäre treten da gegen den Ball und so. Genau, du schüttelst zurecht den Kopf. Das ist ja viel mehr, eine Mannschaft zu führen. Das ist ja, wenn ich es jetzt erweitere auf das, was wir hier besprechen, Demokratie verteidigen, das ist ja eine kleine Gesellschaft. Da sind Leute aus aller Welt versammelt, die nach Freiburg kommen, um Fußball zu spielen, aber auch um dort zu leben, um Teil der Stadt, Teil der Gesellschaft dort zu werden. Wie hast du das gemacht? Also was können wir vielleicht als Gesellschaft von dir lernen? Wie bist du daran gegangen? Weil so lange Trainer sein, so lange erfolgreich Trainer sein und so viele Spieler zu haben, die dich über den grünen Klee loben, das ist nicht selbstverständlich.
Also erstmal war ich 17 Jahre Jugendtrainer, das will ich vorausschicken. Ich war nicht 29 Jahre als Profitrainer, sondern war Jugendtrainer immer bei der 18- und 19-Jährigen. Es ist so, es ist ein Spiel. In diesem Spiel, Fußball ist ein Spiel, es gibt noch andere Spiele, die auch sehr populär sind, aber auf der Welt interessieren sich sehr viele Menschen für dieses Spiel. Es ist ein sehr einfaches Spiel mit Regeln. Der Vorteil im Sport bei uns ist der, es kommen Menschen zu uns, die gut kicken können, die sehr, sehr viel investiert haben. Also alle, die da bei uns gespielt haben wahnsinnig viel investiert, damit sie so gut werden. Die sind nicht so gut geworden, weil sie gedacht haben, ich will unbedingt Millionär werden, sondern sind so gut geworden, weil sie wollte in ihrer Sportart so gut wie möglich sein. Das wollte ich mal vorausschicken. Auf jeden Fall kommen die zusammen und es ist sehr schön bei uns gewesen, oder ich glaube aber ein anderer hat er auch. Früher war Fußball sehr, sehr, sehr autoritär. Wir hatten natürlich dann noch Trainer, das muss ich vorausschicken, wo ich ein junger Spieler war. Da gab's da gab's in der Schule auch noch teilweise und auch auf dem Platz. Und die Älteren haben ihr Revier verteidigt mit übelsten Mitteln. Das hat sich total gebessert. Also die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre in demokratische Prozesse in einem Fußballverein oder in einer Gruppierung hat nichts mehr damit zu tun, wie es vor 30, 40 Jahren war. Eine totale Entwicklung, total positiv. Und dann kommt jemand und er kann kein Deutsch und irgendwie ist ein bisschen heller als ich im Gesicht oder ein bisschen dunkler oder wie auch immer, egal, oder hat, wie auch immer, spielt ja eh keine Rolle. Weil, wenn der einen guten Pass spielt oder was Gutes macht, sagen alle, boah, schau mal, der ist gut. He? Ist egal, wie er aussieht. Das ist so. Und das ist sehr schön im Sport. Das ist nicht immer so, aber es ist
eine
ganz große Teile.
Ja? Wenn er einen schlechten Pass spielt, ist das dann immer noch
wenn
egal?
Wenn er einen schlechten Pass spielt, sagen sie, oh, der ist nicht so gut, der spielt einen schlechten Pass. Also bei mir war es Jungs, und hätte ja auch Mädels sein können oder Frauen, aber es waren Jungs. dieses Spiel geht ohne Sprache. Dieses Spiel das bringt der Sport manchmal mit, an Positiven, bringt vieles Negative, aber mit einem Positiven. So, und jetzt waren wir da zusammen und ich war Trainer. Und was total einfach ist dann eigentlich für einen Trainer, und das ist dann, da kommt jemand, was weiß ich von wo, aus Albanien oder aus Kroatien oder aus Belgien, aber kommt von irgendwo und du redest mit demjenigen und du sagst, ja, wie ist da und wie hast du gelebt, was isst du, ist nicht unwichtig, Essen. Wenn du mal in Freiburg bist, dann weißt du, was du isst, dann kriegst du es. Aber wenn du dann von Japan kommst, Litzdoan, da sagt er, was essen denn die da? Und es ist wichtig, damit er sich gut fühlt. Und so, was isst ich, was machst du? Und dann redest du miteinander und dann redest du auch mal vielleicht über warum er herkomme ist und so. Und sofort, über ganz ein bisschen Interesse, entsteht Verbindung. Und weil die Jungs denken dann, ach, der interessiert sich, glaube ich, wirklich für mich. Wahnsinn. Also ich gehöre irgendwie dazu. Ich glaube, ich gehöre dazu. Kann zwar nicht richtig Deutsch, aber ich glaube, ich gehöre dazu. Und dann arbeitest du zusammen und dann gibt es wahnsinnig tolle Entwicklungen. Und was mir halt gemacht habe bei uns auch, du musst ja aufpassen als Trainer, du hast eine brutale Machtposition, weil ich mit meinen Kollegen, Trainerkollegen, habe entschieden, ob einer spielt oder nicht spielt. Und die sind todunglücklich, wenn sie nicht spielen. Stell dir vor, Musik, Orchester, drei Posaunisten, nur einer darf spielen. Die anderen zwei ins Publikum sitzen am Samstag, die ganze Woche üben und zuschauen, wie der andere spielt. Das ist der Ablauf. Das ist für die schlimm, mit dem ganzen Umfeld. So, und dann tust du mit den Jungs kommuniziere und dann kommunizieren die miteinander. Und eben, ich habe eine hohe Machtposition, deshalb habe ich aufgepasst wegen oder in drei Wochen, wegen der Briefwahl und so, weil ihr wollt ja wählen. Oder wollt ihr nicht mehr, dass wir so zusammen in der Kabine sitzen wie jetzt? Und schauen Sie, ich sage, ich will jetzt nicht da groß politisieren, nur, also, wenn je nachdem die oder die Partei noch stärker wird, sitzen wir in ein paar Jahren nicht mehr so da. Dann hocke da nur noch Freiburger und ein paar Tölz und ein Stuttgart. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber die Idee doch. Ist ja die Idee dahinter. Und dann schauen sie, die Jungs natürlich, die wissen, dass ich natürlich jetzt. Und dann passieren einfach Prozesse. Und was ich noch sagen will, es gibt eine Untersuchung von 94 von McKinsey, von dieser Unternehmensberatungsfirma, von dieser riesigen Firma, da die hat eine Forschung in Auftrag gegeben. Und 35 von Firmen, die überdurchschnittliche ethnische Mitarbeiter hatte, also überdurchschnittlich verschiedene ethnische Herkunft, war 35% besser und erfolgreicher, weil sie in Amerika, weil sie innovativer sind, weil sie mehr zusammenstehen. Das ist das Ergebnis gewesen von dieser großen Unternehmensberatung. Und das sind die Geschichten, die erzählt werden müssen. Das glaube ich. Ich glaube einfach, die Leute hören eh so viel und kriegen so viel Informationen. Das ist so kompliziert. Du musst nach der guten Geschichte schauen. Du musst nach der guten Narrative schauen und diese Geschichte erzählen. Oder irgendwelche Jungs hochholen auf die Bühne. Ich hätte jetzt ein paar Namen, ich nenne keine, weil ich will seriös sein. Ich hätte jetzt unzählige von Spielern von mir im Kopf, die nicht die Migrationshintergrund aus Kriegsgebieten kamen. Ich war ja so lange Trainer, die auf Bühne hole und die Geschichte erzählen lasse. Die Geschichte von ihnen, diese individuelle, die einzelne Geschichte von, die haben unglaubliche Geschichte. Die haben unglaubliche Geschichte. Und die haben es geschafft, Nationalspieler zu werden, so gut zu werden, sich durchzusetzen. Und die können erzählen, warum sie es geschafft haben. Und das passiert auch zu wenig. Die werden zu wenig gehört, die werden zu wenig einbunden. So haben wir es auch gemacht.
Ich sage schon mal vielen Dank, Christian Streich, Theresa Bücker, Alexandra Födal-Schmidt. Und ich gucke Richtung Aurelia, ob wir noch ein paar Fragen. Es gibt Nicken, sehr gut. Ich habe gemerkt, dass aufmerksam zugehört wurde, was ein gutes Zeichen ist. Gibt es denn auch Gedanken, Fragen? Oh, das war schnell. Ich komme direkt vorbei, bewege ich mich auch ein bisschen.
Meine Frage vielleicht an Frau Födal-Schmidt oder auch an die anderen. Die Schweiz liegt hier ja auch direkt vor der Tür und man kann die Schweiz bei dem Thema nicht so ganz außen vor lassen. Wo besteht der Unterschied zu Österreich und Deutschland? Und hat das was damit zu tun, dass Frau Weidel sich ja in der Schweiz offenkundig äußerst wohl fühlt und auch sehr willkommen ist für die meiste Zeit, die sie da ist?
Vielen Dank für die Frage. Das war ja, das nehme ich auf meine Kappe, dass die Schweiz kein einziges Mal genannt wurde.
Journalisten behaupten ja immer, alles zu wissen. Ehrlich gesagt habe ich zu wenig Wissen über die Schweiz, um das seriös beantworten zu können. Aber es ist tatsächlich sehr offensichtlich, dass die Frau Weidel sich in der Schweiz wohlfühlt. Und das ist auch etwas, was mich total frappiert. Wie schafft das eine Person, die in ihrem privaten Leben das Gegenteil lebt von dem, was sie öffentlich verkündet, jeden Tag? Wie geht es? Also wie kann man sie so, weiß ich nicht, in zwei Personen spalten, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber das beantwortet die Frage nicht. Also ich weiß es nicht. Wie stark jetzt, also mit Blocher und so weiter, gibt es natürlich auch dort eine starke rechtspopulistische Bewegung. Aber ich habe zu wenig Wissen, um da auch Parallelen ziehen zu können.
Das kann ich gerne ergänzen, weil die Idee des Autoritären und was da darüber zum Ausdruck kommt und warum es so anschlussfähig ist für viele Leute, ist, dass die Regeln, die gemacht werden, die sollen für andere gelten. Und deswegen machen Regeln für andere und können denen was vorschreiben. Und das bedient diese Idee der Hierarchien. Man stellt sich über andere, man kann ihnen zeigen, wo es lang geht, sie zurechtzuweisen. Und deswegen funktioniert es tatsächlich auch, dass rechtsautoritäre Parteien weibliche Chefinnen haben und die dann auch noch lesbisch leben können und daran, also sie machen eigentlich das auf, diesen Widerspruch, wofür sie stehen. So, ich kann das und ich kann es aber anderen verbieten. Also es ist auch eine extreme Machtposition, die dadurch zum Ausdruck kommt und die Person aufwertet und eine gewisse Faszination ausmacht. Es kann natürlich sein, dass Alice Weidel ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, denn wenn die AfD möglicherweise mal was zu sagen hat und die Ehe für alle dann abgeschafft wird, dann möchte sie sicherlich woanders wohnen.
Ja. Aber für mich ist es trotzdem eine Intelligenzfrage. Also wie kann ich jemandem politisch etwas abnehmen, der so offensichtlich das Gegenteil dessen lebt, was er propagiert? Ist für mich einfach nicht logisch und absolut also nicht nachvollziehbar. Aber ein Punkt, den finde ich als Beobachtung auch noch spannend, dass tatsächlich sehr viele rechtspopulistische Parteien und Bewegungen in Europa von Frauen mittlerweile angeführt werden. Also wir haben eben Frau Weidel in Deutschland, wir haben Marine Le Pen und eine Neofaschistin, Frau Meloni, in Regierungsfunktion in Italien.
Ich bin hier auf der anderen Seite inzwischen. Hier, hallo. Noch eine Ergänzung zu dem Punkt, den Theresa gesagt hat. Die ganze russische Elite hat Kinder in der EU leben, teilweise mit EU-Pässen, und gleichzeitig behaupten sie, Europa sei das Schlimmste überhaupt und der größte Feind. Also das ist Populisten, solange sie das sagen, was die Leute... Ich bin aber nicht ohne Grund hier auf die andere Seite gewechselt. Hier ist eine Frage.
Ja, ich... frage mich und Sie und euch, wie wir, wenn wir so viel wissen, die Hoffnung behalten.
Und alle gucken Christian Streich an.
Ne, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über irgendwelche Mechanismen. Alexandra hat gesagt, sie kann es auf eine Art gar nicht glauben. Ging mir auch so mit der Alice Weidel und so, dass sie das eine tut und das andere predigt. Aber das ist das Prinzip von autoritären Systemen, von autoritären Menschen. Und dieses Prinzip erleben wir jetzt die ganze Zeit. Das ist sozusagen en vogue. Das ist in Amerika so, das ist in Russland so. Das ist an ganz vielen Orten so, dass da Leute sind, die einfache Antworten geben und autoritär die Dinge regeln wollen für sich. Und wir müssen das entschlüsseln und müssen dann einfach draufschauen und erkennen, wie die Mechanismen ablaufen. Genauso müssen wir uns damit auseinandersetzen mit den sozialen Medien. Wir müssen wissen, dass Falschaussagen, negative Aussagen, die immer wiederholt werden und sich festsetzen in unserem Kopf. Wir brauchen die Informationen von den Wissenschaftlern, von Leuten, die darüber forschen. Warum interessieren wir uns mehr für negative Nachrichten? Deshalb, weil es früher einfach so war. Es war so wichtig, wenn du eine negative Nachricht gekriegt hast und es ist schlechtes Wetter gekommen vor ein paar tausend Jahren, dann musst du dich schützen, sonst bist du umgekommen. Ganz einfach. Also interessieren wir uns deshalb mehr für diese Nachrichten und die werden eingesetzt von Populisten. Warum wollen sie die Wissenschaft abschaffen? Ist doch klar. Die Wissenschaft forscht, arbeitet dran, bemüht sich darum, eine Wahrheit zu finden, eine Richtigkeit. Das wird hinterfragt, das wird diskutiert, dann wird weitergeforscht und dann gibt es Erkenntnisse. Das ist Gift für Populismus. Deshalb wollen alle autoritäre Systeme die Wissenschaften abschaffen. Sowohl Trump als auch Putin. Weil es keine Wahrheit mehr geben darf. Sie wollen dafür sorgen, dass sie sagen können, was sie wollen und das dann die momentane Wahrheit ist und alles andere zählt nicht. Und eine wirkliche Wahrheit, wir sind ja jetzt schon überlegen, können wir, was ist noch wahr? Ich erkläre meinem Sohn, wie diese Mechanismen sind von den autoritären Strukturen, damit er überhaupt noch dran glauben kann, dass es tatsächliche Wahrheiten gibt, dass es Dinge gibt, die stimmen und die nicht beliebig sind. Und dann kann man sagen, sie sprechen die Unwahrheit. Auch wenn er es 30.000 Mal gemacht hat, ist es immer noch die Unwahrheit, wie Trump. Und es darf nicht beliebig werden. Und das müssen wir verstehen und das müssen wir in die Schule bringen und das müssen wir zu den Kindern bringen und das müssen wir zu den Alten bringen, zu Leuten wie zu mir.
Darf ich noch kurz auf die Frage eingehen, was macht Hoffnung? Also mir macht Hoffnung Veranstaltungen wie diese, weil ich einfach neue Gedanken mitnehme, neue Anregungen, Begegnungen mit Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die denken ähnlich. Das stärkt und bestärkt mich. Das gibt mir zumindest Hoffnung. Sowas gibt mir Hoffnung, weil ich glaube, das braucht's. Also Vernetzungen zusammenschließen und jeder kann in irgendeiner Form etwas beitragen, die Demokratie zu stärken, zu verteidigen. Und vielleicht tragen Veranstaltungen wie diese eben auch dazu bei, dass sie jeder vielleicht nochmal überlegt, was kann ich tun?
Ja, das ist genau meine Erfahrung, weil ich habe mich in den letzten Jahren auch immer wieder gefragt, hat das irgendeinen Sinn, was ich mache mit den Texten, die ich schreibe? Oder sollte ich irgendwas Praktisches machen? Und jedes Mal, wenn ich dann wieder eine Lesung habe oder auf einer Veranstaltung bin, merke ich durch die Gespräche mit den Leuten vor Ort, dass es einen Unterschied macht und dass es wichtig ist. Und das kann ich tatsächlich allen empfehlen, auch gegen das eigene Gefühl, dass dass die Hoffnung gerade nicht da ist, weil das kann man tatsächlich in Studien sehen. Durch die vielen Krisen, die wir beobachten, ziehen sich Menschen eher zurück, ziehen sich ins Private zurück, gehen nicht mehr raus, aber das verstärkt Gefühle der Hoffnungslosigkeit eher. Und dann aber entgegengesetzt zu handeln und zu sagen, ich gehe auf eine Veranstaltung, ich treffe mich mit Leuten, ich gründe einen Verein, ich engagiere mich irgendwo, das hilft, das Gefühl der Hoffnung wach zu halten. Und wir wissen aus der Einstellungsforschung, dass tatsächlich persönliche Gespräche Online-Diskursen weit überlegen sind. Also natürlich trägt das Internet auch stark zur Radikalisierung bei, aber Menschen ändern ihre politischen Haltungen dort, wo sie anderen vertrauen, wo es eine gewisse Nähe gibt. Das heißt, dass sich diese einzelnen Gespräche, die man vielleicht nur mit einer Person an einem Abend führt, tatsächlich lohnen können und gut investierte Zeit sind und man diese Gelegenheiten nutzen sollte und vor allem auch versuchen sollte, die Räume zu erweitern. Den Begriff, den ich in den letzten Monaten in meinen Recherchen gelernt habe und den ich sehr mag, ist die Demokratisierung der Demokratie. Und das heißt, dass wir Demokratie immer besser machen und immer inklusiver machen. Und da, wo wir jetzt stehen, noch überhaupt nicht der Endpunkt erreicht ist, wie gut sie eigentlich sein könnte. Das ist, wenn man länger zurückblickt, das Wahlrecht auch für Frauen gewesen, weil man kann ja tatsächlich sich auch Demokratie nennen, wo Frauen nicht wählen können, aber das kann man eben auch samt und immer wieder schauen an den Orten, wo man ist, wer fehlt eigentlich, wen können wir dazu holen, wer muss unbedingt dabei sein und auf wen gehen wir jetzt auch wirklich aktiv zu und schauen, dass diese Menschen auch mitbestimmen können und dass wir tatsächlich die Grundprämissen der Demokratie einlösen, dass wir vielfältig zusammenleben und dass alle gleichwertig sind und einen gleichen Beitrag leisten können und wir nicht mit der Haltung durch die Welt laufen, die wissen eh nicht, von was sie reden und wir sind intelligenter und emanzipierter, sondern wirklich auf diese Gleichheit beharren und dementsprechend die Gruppen, in denen wir aktiv sind, auch so zusammensetzen und den Menschen mit dieser Sichtweise begegnen.
Das waren jetzt wirklich drei sehr schöne Schlussplädoyers eigentlich. Ich sitze hier im Publikum, das ist auch sehr schön, euch von hier aus zuzuhören. Ich stehe einmal auf. Hallo. Ich habe aber noch eine Frage hier fest zugesagt, deshalb lehne ich mich einmal nach hinten. Jetzt musst du aber auch abliefern.
Jetzt habe ich schon Sorge. Okay. Ich wollte, oder mich beschäftigt, wie man diese Hoffnung, diese Zuversicht, die ihr jetzt so schön benannt habt, auch medial und politisch quasi auf das Parteiensystem übertragen, weil da ist ja irgendwie schon diese Ohnmacht, die man dann da hat, wo man weniger Einflussnahme hat und wie man es da schafft, dass diese Parteien auch eben diesen Dialog führen, miteinander sprechen und trotz ihrer Unterschiede dann eben auch ein Gegengewicht gegen die AfD bilden und sich nicht intern sozusagen gegenseitig zerfleischen. Also wie schaffen wir das, das politisch und medial auch hinzubekommen, diese Zuversicht miteinander zu sprechen und dann eine Gemeinsamkeit zu schaffen?
Wenn ihr nicht wollt, hätte ich einen Take.
Also ich habe eine kleine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Ich bin im Wahlkreis von Friedrich Merz aufgewachsen. Er war der Abgeordnete meiner Kindheit. Und ich habe einige CDU-PolitikerInnen in meiner engsten Familie. Deswegen sind die Netzwerke auch sehr eng. Vielleicht sollte ich mal wieder ins Sauerland fahren und mich mit ihm treffen. Das wäre mein kleiner Take. Aber du hattest noch einen.
Ich sehe, dass wir gnadenlos überzogen haben. Vielen Dank an das FAQ dafür. Wir können es uns einfach machen. Also wir müssen einerseits journalistisch gucken, dass wir unsere Arbeit besser machen, dass wir in unseren Redaktionen ansatzweise das durchbringen, was hier an Kritik geäußert wurde. Das ist schwer genug. Ihr könnt in Parteien, Demokratien, also in Staaten, die so organisiert sind, wie zum Beispiel Deutschland oder auch Österreich, einfach die Entscheidung treffen, in eine Partei zu gehen und dort euren Einfluss auszuüben, zum Beispiel, oder auf andere Weisen. Aber in einer Parteiendemokratie ist das sozusagen der direkteste Weg. Das ist für uns keine Variante, so, obwohl man gibt ja auch Journalisten, die das tun. Aber für mich persönlich wäre das zum Beispiel keine Variante, weil das ein anderer Weg ist. Aber das, um den Ball direkt zurückzuspielen. Ansonsten habt ihr wirklich großartig das erfüllt, was am Anfang ja ein bisschen von mir eingefordert wurde, aktiv zuzuhören, mitzudenken, dazu beizutragen, dass die Demokratie verteidigt wird. Das kann keine Person alleine machen, das können nicht vier Leute, die auf einer Bühne sitzen, das kann auch dieser Saal alleine nicht, aber jeder und jede Einzelne kann in Gesprächen mit anderen, mit persönlichem Engagement dazu beitragen, dass das bewahrt bleibt. Also vielen, vielen Dank euch allen und danke an das FAQ fürs Möglichmachen.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?